Heute zu Gast Hunde Mensch Trainerin und Gründerin der Hundeschule Wahnsinnshunde, Sarah Oelsner-Steinke.
Das macht halt einfach keiner. Die wollen halt diesen Hund, den haben sie irgendwo mal gesehen, der ist niedlich, wie du gerade gesagt hast, und dann hole ich mir den. Was ja auch verständlich ist, man guckt ja erstmal, was gefällt mir. Aber sich einfach mal damit zu beschäftigen, was hole ich mir da ins Haus? Passen meine Ansprüche und meine Lebensumstände dazu? Oder ist vielleicht der Härtenschutzhund in Biblach im 5. Stock doch nicht so die beste Idee?
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Liebe Freunde, in dieser Folge spreche ich mit Sarah über die Realität hinter dem Hundetraining. Fernab von schnellen Tipps und Wundermethoden. Sarah macht deutlich, Hundetraining ist kein Blick in die Glaskugel, sondern ein Prozess, der Zeit, Geduld und vor allen Dingen auch Geld und oft auch ein radikales Umdenken erfordert. Besonders brisant, Tierheime und Auffangstationen sind seit Jahren am Limit. Und oft sind es Fehlentscheidungen bei der Hundewahl, die später zu tragischen Abgaben führen. Sarah schildert außerdem, wie sie die traurige Wendung im modernen Hundetraining erlebt. Grenzen setzen und Nein sagen gelten zunehmend als unzeitgemäß. Mit der Folge, dass Hunde ohne klare Führung leben, eigene Entscheidungen treffen und dann plötzlich aus dem Nichts beißen. Ein Highlight dieser Folge: Sarah erzählt von ihrer geplanten besonderen Hundepension, die nicht nur Urlaubsbetreuung bietet, sondern auch Hunde aufnimmt, die als schwierig gelten. Zwei spezielle Zimmer werden für ein Projekt reserviert, in dem solche Hunde trainiert und anschließend in liebevolle Zuhause vermittelt werden. Wir sprechen auch über ihre Auslandseinsätze, bei denen sie Straßenhunde aus Rumänien geholfen hat, ein neues familiäres Heim zu finden. Oft war das eben halt für die Hunde die letzte Chance auf ein besseres Leben. Sarahs Engagement zeigt, sie liebt Hunde über alles. Sie steht für eine Haltung, die Respekt, Klarheit und Verantwortung vereint. Und sie erinnert uns daran, dass die Branche, der Trainer, die Tierheime und alle, die sich mit Tieren und für Tiere einsetzen, mehr Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft verdienen. Auf geht's! Liebe Sarah, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Sag mal, jetzt habe ich letztens in der OTZ, glaube ich, war es, gelesen, da gab es in Rusitz so ein Problem, dann hat man dich sofort gerufen. Was war denn da los?
Also es war in Rubitz, das war ein sogenannter Gnadenhof. Das war aber nicht nur ich, die da geholfen haben, das waren noch ganz viele andere tolle, engagierte Trainerinnen und Menschen. Und da ging es eigentlich darum, dass da 8 Hunde sind, die dort rausgeholt werden sollen. Und ja, das haben wir dann zusammen mit Veterinäramt, Ordnungsamt und Polizei zusammen gemacht. Und
wie fühlt man da als Hundetrainerin, wenn man da zu solchen Orten gerufen wird? Das war für dich das erste Mal oder bist du da schon öfters zu solchen?
Das war für mich das erste Mal, dass ich bei sowas mit dabei war. Ja, was fühlt man da? Eigentlich ist man sprachlos, dass es sowas gibt. Es schimpfen ja immer so viele Menschen über den Tierschutz im Ausland, was da mit den Tieren gemacht wird. Aber eigentlich muss man hier nochmal um die Ecke gucken und hat da ähnlich viel Leid.
Also haben wir die gleichen Probleme auch bei uns vor der Haustür. Na, wir werden ein bisschen auf diese Sache eingehen und ein bisschen über deine Erfahrungen dazu reden. Aber vielleicht kannst du so mal ein bisschen am Anfang sagen, wie bist du eigentlich zum Hundetraining gekommen? Gibt es da ein Studium dazu? Erzähl mal ein bisschen was von dir. Was hast du gelernt? Kommst du aus Gera? Wo kommst du eigentlich her?
Eigentlich komme ich aus Bad Klosterlausnitz. Gelernt habe ich ursprünglich Hotelfachfrau im Seehotel Zeulenroda. Bin dann mal 5 Jahre nach Österreich gegangen, habe dort gearbeitet. Hatte dann Heimweh, bin wieder nach Hause gekommen, habe meinen jetzigen Mann kennengelernt, bin zu ihm gezogen. Ja, und ich war früher schon Gassigängerin mit meinen Eltern im Tierheim und irgendwann sind wir mal nach Gera ins Tierheim gefahren und da habe ich einen Hund gesehen und habe gedacht, der könnte unser Leben bereichern. Eigentlich war es aber nicht im Plan, dass wir uns einen Hund holen, aber ich habe lange genug genervt. Ja, und so kam unser erster Hund. Ja, mittlerweile sind es 6 Hunde, 2 Minischweine, mit denen leben wir zusammen. Glücklich und zufrieden.
Was 2 Minischweine?
Also, ja, wir haben noch 2 Minischweine.
Also ihr habt 8 Tiere?
Ja.
Und habt ihr da einen Bauernhof? Oder?
Wir haben ein sehr großes Grundstück und ein sehr großes Haus. Die Minischweine haben draußen einen großen Auslauf, ihre Hütte und die Hunde haben einen großen Garten, leben aber natürlich mit uns.
Wie bist du dann zum Hunde Trainer oder zur Hundetrainerin, wie bist du das geworden?
Ja, wir hatten dann so ein paar Themen mit unserem Hund. Es sind dann natürlich dadurch, dass ich im Auslandstierschutz irgendwann tätig war, einige Hunde mehr dazugekommen. Und wir haben viele, viele Hundeschulen besucht, aber irgendwie hat mich nichts zufriedengestellt und es war alles nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und dann hatte ich irgendwann die kluge Idee, ich mache mal eine Ausbildung zur Hundetrainerin.
Wie lange geht so eine Ausbildung?
Ist ganz unterschiedlich. Also meine hat 2 Jahre gedauert. Theorie, die man sich das zu Hause quasi selber erarbeitet hat und dann Praxiswochenenden, an denen man so das
praktisch. Ist das eine anerkannte Ausbildung über IHK-Prüfungen und sowas oder?
Es gibt ganz verschiedene, also es ist kein anerkannter Beruf. Mittlerweile muss man aber, Gott sei Dank, um sagen zu können, ich bin Hundetrainer, eine Ausbildung nachweisen. Ich musste eine theoretische Prüfung und eine praktische Prüfung beim Veterinäramt machen, um sozusagen meinen Paragraph 11 laut Tierschutzgesetz zu erlangen. Und mit dem darf ich mit Menschen und Hunden arbeiten.
Also das Veterinäramt ist sozusagen die obergestellte Behörde, die dafür zuständig ist, wenn irgendwas mit den Tieren ist, dass die angerufen werden können und so weiter.
Sozusagen, ja.
Okay, und jetzt hast du gerade gesagt, im Ausland hast du da, was hast du da gemacht?
Ich bin irgendwann mal über Facebook auf einen Verein aufmerksam geworden, die Hunde aus dem Ausland herholen, aber nicht nur herholen, sondern auch vor Ort ganz viel wertvolle Arbeit leisten. Die gucken, dass die Hunde versorgt werden, dass sie Futter haben, dass die kastriert werden, dass die tierärztlich im Rahmen der Möglichkeiten behandelt werden. Wir sind dann immer 1-2 Mal im Jahr nach Rumänien geflogen, haben dort in diesem städtischen Tierheim die Hunde mit Videos, Fotos aufgenommen, dass sie ein Gesicht bekommen, einen Namen bekommen und eventuell die Chance auf eine Ausreise haben.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also
das stellt man sich vor, das ist ein riesengroßes Tierheim. Mittlerweile leben in Anführungsstrichen dort 3.500, 4.000 Hunde.
Was, in einem Tierheim?
Mhm. Untergebracht in, ja, kleineren und größeren Abteilen. Ja, die werden teilweise von Hundefängern einfach von der Straße geholt, werden dorthin gebracht und der Verein, für den ich da mit tätig war, hat halt geguckt, dass sie kastriert werden, dass die sich nicht noch mehr vermehren und versuchen halt, so gut es geht, einfach auch Hunde in zu Hause zu bringen, wo sie es gut.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eigentlich fast eine unlösbare Aufgabe, oder?
Das ist eine unlösbare Aufgabe, aber die ist leider wie so vieles hausgemacht, politisch gemacht.
Was, ja. was prangerst du da an?
Also naja, anprangern. Es ist einfach so, dass viele Länder von EU-Geldern Fördergelder bekommen für Straßenhunde, die natürlich nicht immer in die Straßenhunde fließen. Das heißt, die sind dann halt irgendwo anders. Die Hunde werden eingefangen und werden ins Tierheim gebracht und dann ist es egal. Die Hundefänger in Rumänien kriegen zum Beispiel pro eingefangenen Hund eine Summe X. Wir als Verein oder auch andere Vereine dürfen jetzt nicht einfach draußen rumfahren. Wir haben auch Castramobile und so weiter. Hunde kastrieren und die wieder auf die Straße setzen, das ist verboten.
Also Hunde einzufangen, zu kastrieren und wieder auf die Straße, ist verboten?
Ist in vielen Gemeinden verboten. Es gibt Gemeinden in Rumänien, da ist es wohl erlaubt, aber es ist verboten. Genau, und somit fließen halt Gelder in Straßenhunde, aber das Problem wird halt nicht gelöst. Problem kann nur gelöst werden, indem man dauerhaft kastriert.
Und du bist ja jetzt Hundetrainerin, hast ein eigenes Unternehmen.
Ja.
Wie dein Unternehmen heißt.
Mein Unternehmen heißt Wahnsinnshunde. Ja, ich glaube, der Name Wahnsinn passt so ein bisschen zur heutigen Zeit, aber auch ein bisschen zu mir. Mache das jetzt seit knapp 4 Jahren und seit knapp 1,5 Jahren unterstützt mich meine liebe Paula im Raum Leipzig und trainiert dort die Teams.
Also ihr seid zu zweit oder was?
Genau, also die Paula ist meine Mitarbeiterin, meine bessere Hälfte sozusagen und ist im Raum Leipzig unterwegs.
Mhm. Wir wollen ein bisschen über dieses Thema sprechen, Hundetraining. Du sagst ja selber, Hundetraining sei jetzt kein Blick in die Glaskugel. Was meinst du da genau?
Ja, wir erleben es tatsächlich oft im Alltag, dass Menschen eine schnelle Lösung wollen. Mal so eine WhatsApp-Nachricht, oh, mein Hund hat heute das und das gemacht, kannst du mir da mal? Das können wir nicht und das machen wir auch nicht. Wir müssen die Hunde sehen, wir müssen die Hunde kennenlernen. Und auch wenn wir die Hunde vielleicht schon mal kennengelernt haben und in Situation XY nicht dabei waren, können wir keinen Rat geben. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen das sehen, wir müssen dabei sein, um die Menschen anzuleiten. Und wir können jetzt nicht einfach über WhatsApp oder am Telefon sagen, mach doch mal dies und mach doch mal das.
Warum ist das aus deiner Sicht so gefährlich, wenn Menschen jetzt zum Hundetraining sagen, jetzt gib mir mal einen Tipp, dass ich das mal umsetzen kann? Also so schnell Tipps.
Naja, man sieht ja den Menschen nicht dabei. Ne? Jeder hat ja von dem, was ich ihm erzähle, vielleicht auch eine andere Vorstellung. Ich sag's vielleicht so und der Mensch sieht was anderes dahinter, macht's dann in Anführungsstrichen verkehrt und dann haben wir den Salat. Ne? Die machen's dann halt irgendwie, wie sie auch glauben, wie es richtig ist, ist ja auch ganz normal. Aber ob das denn genauso für den Hund passt, ist halt schwierig.
Ich fand schon spannend, als wir vorhin jetzt beim Frühstück unten saßen und so ein bisschen Vorgespräch, Hundetrainerin Sarah kommt, ja, und dann sagst du zu mir, naja, eigentlich bin ich Menschentrainer. Ja, mit die Hunde haben eigentlich gar nicht so viel, das hatte ich gar nicht so sehr auf dem Schirm.
Ja.
Das heißt, es geht eigentlich mehr um die Menschen, dass du die trainierst.
Genau, es geht darum, dass wir den Menschen zeigen, was signalisiert dein Hund, die Menschen anleiten, was kannst du tun, wenn er das oder das tut. Wir nehmen auch mal einen Hund an die Leine und zeigen das mal den Menschen, aber es bringt halt nichts, wenn wir den Hund haben, wenn wir den Hund führen, weil die reagieren natürlich auf fremde Menschen oder auf einen Trainer ganz anders als auf den eigenen Menschen. Das ist einfach so.
Das heißt also, jeder Hundebesitzer sollte, wenn er zur Hundetrainerin geht, auch selber die Zeit mitbringen,
ja,
um beim Training mit zu trainieren,
ja,
weil es geht eigentlich um ihn,
ja,
und nicht um den Hund.
Richtig.
Oder habe ich das gut gesagt?
Genau, die Leute müssen mit ihren Hunden kommen, wir zeigen denen, was sie tun können und dann wäre es cool, wenn sie das zu Hause umsetzen.
Was sind so typische Denkfehler, die Hundehalter am Anfang eigentlich machen, wenn sie so sich einen Hund holen wollen? Was gibt es denn da für Ratschläge oder Tipps?
Also der größte Tipp, den ich gerne vielen mit auf den Weg geben möchte, ist, sich vor Anschaffung eines Hundes eine Beratung zu holen. Nicht 1000 Bücher zu lesen, sondern sich einen Hundetrainer zu holen, zu sagen, das sind meine Lebensumstände, das ist das, was ich gerne mir wünschen würde, was mein Hund mitbringt und sich dann mit jemandem, der sich auskennt, zu unterhalten und nicht einfach einen Hund nach Optik auszuwählen, weil das ist leider in meinen Augen ein ganz, ganz großes Problem.
Passiert das oft? Also ich bin ja eigentlich das beste Beispiel. Ich hatte in 1993 mit meiner damaligen Frau die Idee, wir könnten uns ja einen Hund anschaffen. So, ich hatte aber eigentlich gar keine Zeit und dann kam da, was für ein Tier könntest du nehmen? Ach, eine Docke. Ja, da haben wir doch eine Docke gehabt. Also es war aus heutiger Sicht natürlich totaler Fehler, weil eigentlich nur nach Optik, nach Niedlichkeit und nach, komm mal her, ich kuschel mal mit dir. Mhm. Aber das ist ein Fehler. Du sagst, kommt doch einfach mal zu mir, erzählt mir mal, warum ihr einen Hund euch anschaffen wollt und ich sage euch dann, ob ihr das machen sollt oder nicht.
Genau, also nicht nur zu mir, es gibt ja ganz viele Trainer, die das auch anbieten, aber es wird irgendwie, ja, es nimmt keiner so für wahr. Es macht halt einfach keiner. Die wollen halt diesen Hund, den haben sie irgendwo mal gesehen, der ist niedlich, wie du gerade gesagt hast, und dann hole ich mir den. Was ja auch verständlich ist, man guckt ja erstmal, was gefällt mir. Aber sich einfach mal damit zu beschäftigen, was hole ich mir da ans Haus? Passen meine Ansprüche und meine Lebensumstände dazu? Oder ist vielleicht der Herdenschutzhund in Biblach im 5. Stock doch nicht so die beste Idee? Und wenn ich dann sage, okay, ich hätte aber gerne den und den Hund, dann muss ich mich, und ich sage ganz bewusst, müssen mit dem Wesen beschäftigen. Was hole ich mir? Kann ich mit diesen Eigenschaften leben, weil Hunde sind, wie sie sind. Wir können die trainieren, aber wir können sie nicht, wir können bestimmte Eigenschaften nicht ausoperieren und das wollen wir auch nicht. Und wenn ich mir darüber bewusst bin und weiß, der hat die und die Eigenschaften, die ja auch lenkbar sind, dann muss ich halt auch mit meinem Hund arbeiten. Und dann kann ich mich halt nicht wundern, dass vielleicht der Rottweiler das Grundstück beschützt.
Mhm. Mach mal einen Tipp von 100, die sich einen Hund anschaffen. Wie viel Prozent schätzt du, machen das eigentlich nicht richtig?
Ich will
gefühlt.
Das,
also ohne, es geht ja auch nicht darum, die Hundehalter jetzt schlecht zu machen. Es geht einfach nur darum, wie viel Prozent sind wirklich tatsächlich vorbereitet, weil im Nachhinein spüren sie dann, ach, es war doch nicht das Richtige. Und dann ist das doch eigentlich viel größeres Drama, also weil sie dann die Hunde wieder abgeben müssen oder wie auch immer.
Also ich sag mal, 10% beschäftigen sich damit, was sie sich ins Haus holen und 10% sind darauf vorbereitet und können mit den Eigenschaften leben und die anderen
80% dann?
Naja, nein, 90% holen sich einen Hund, weil sie die Rasse gut finden, weil sie die Rasse schön finden, weil sie schon immer so einen Hund wollten. Also ich sage, 10% bereiten sich vor.
Ja. Und 90 nicht. Wahnsinn.
Ja.
Sag mir mal, wie viel Zeit und Geld sollen eigentlich Hundebesitzer realistisch einplanen, wenn sie den Hund gut erziehen wollen?
Es kommt natürlich darauf an, was habe ich für einen Hund, was bringt der an Genetik mit, was ist auch mein Idealbild vom Zusammenleben mit einem Hund. Da hat ja auch jeder andere Vorstellungen. Der eine möchte, dass er 1000 Tricks kann, der andere sagt, ich will einfach entspannt spazieren gehen, ohne dass der zerrt, ohne dass der jeden anpöbelt. Deswegen kann man das in Zeit gar nicht so fassen. Geld ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Ein Hund kostet viel Geld. was die
machen. Hast du da mal dich so damit beschäftigt, zu sagen, okay, wenn die zur Beratung kommen, sage ich denen das auch, weil viele vielleicht auch gar nicht so richtig wissen. Also vielleicht kommen sie mit ihrem Hund ganz gut klar zum Schluss, aber dann reicht's Geld nicht. Gibt's das auch?
Ich spreche es tatsächlich im Training nicht so an, außer man wird halt mal danach gefragt, weil ich glaube, dass es ein sehr sensibles Thema ist. Aber man sollte sich halt einfach bewusst sein, wenn ich mir einen Hund hole und der ist krank, dann bin ich da auch mal schnell mehrere tausend Euro los. Und wir haben es selber bei unseren 6 Hunden. Der eine war jetzt auch die letzten 1,5 Jahre, hat immer was gehabt. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Das kann gut gehen, das kann nichts haben, aber ja.
Also ich war überrascht, unser Wachhund hier, Alvin, der Kleine, der ist irgendwie vom Sofa gesprungen und dann hat er sich hinten links irgendwie das Bein verrenkt oder verknickt oder wie auch immer. Operationskosten 4.000 Euro.
Ja.
Also zum Glück Versicherung dann, oder?
Ja, Versicherung ist gut, aber muss man halt gucken, wird ja nicht mehr jeder Hund versichert, wenn der ein gewisses Alter hat. Oder vielleicht auch, viele haben ja schon Vorschädigungen oder erblich bedingte, gibt es ja auch Versicherungen, die das ausschließen.
Wenn ich jetzt meinen Hund dir, also bei dir im Auto stand ja dran, Hundetraining und Gassi gehen. Mhm. So, jetzt gehst du mit meinem Hund Gassi. Mhm. Was kostet das? Also richtet sich das nach Stunden oder sagst du pauschal? Oder?
35 Euro, genau. Ich gehe da mit 6, 7, 8 Hunden spazieren. Mhm. Ich hole die alle ab, gehe mit denen irgendwo hin, wir haben eine schöne Zeit und dann bringe ich die alle fein wieder nach Hause.
Und wenn die sich nicht verstehen, was machst du da?
Also, ja, den Fall gibt es nicht.
Den gibt es nicht. Also das hast du so im Griff durch die Ausbildung, oder?
Ja, das sieht man dann irgendwann ganz gut. Es gibt immer mal welche, die sich vielleicht am Anfang mal ein bisschen ankrummeln oder ja, aber das ist alles kein Thema.
Der Uso in unserer Familie, den hast du ja auch in der Mache.
Ja.
Ist das ein auffälliger Hund?
Gar nicht.
Der ist lieb, oder? Mhm. Der ist niedlich. Mhm. Obwohl, manchmal, wenn ich ihn sehe, springt er mich immer an. Wie könnte ich das, also gut, ich darf jetzt den Tipp eigentlich, ich müsste jetzt länger mit dir, aber gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich da, wenn der mir begegnet, der springt derart hoch, also ja. Was müsste ich machen?
Ja, man kann mal einen Schritt auf den Hund zugehen, man kann auch mal in die Hände klatschen oder man kann sich den auch einfach mal nehmen und wieder runtersetzen. Einfach mal.
Aus Platz vor ihr sitzt.
Zum Beispiel.
So was in dieser Form. Also okay, also 35 Euro, dass man mal so einen finanziellen Rahmen hat. Und da spielt es jetzt keine Rolle, dass das 20 Minuten sind oder eine Stunde. Du gehst mit 6 Hunden dann in der Regel Vormittag oder?
Genau, also donnerstags mache ich das. Es waren bis vor kurzem 8 Hunde. Einen brauchen das jetzt nicht mehr. Da hat sich arbeitstechnisch was verändert. Deswegen sind es jetzt 7 insgesamt. Mhm. Genau, wir sind meistens so, ja, je nach Wetter, 1,5 Stunden, 2 Stunden. Kommt immer so ein bisschen auch drauf an.
Was sind so die wichtigsten Fragen, die so ein Hundehalter dir stellt? Was sind so die meistgestellten Fragen?
In Bezug auf Training oder?
Ja, in Bezug auf den Hund, das Verhalten und so weiter. Was ist da so?
Also Fragen, muss ich sagen, haben die wenigsten Menschen. Die meisten Menschen haben Probleme, die sie gelöst haben wollen. Mhm. Also es ist selten, dass Halter ausführliche Fragen zum Thema Training haben, zum Thema, wie verstehe ich meinen Hund besser oder zum Thema Körpersprache, sondern in den meisten Fällen ist es so, die haben ein Problem, das möchten sie gelöst.
Du selber sagst ja auch, also Tierheime und auch diese Auffangstation, ich finde das ja, also diesen Begriff finde ich schon würdelos.
Ja.
Ja. Die sind irgendwie am Limit.
Die sind alle am Limit.
Was läuft aus deiner Sicht jetzt bei der Hundevermittlung da aktuell schief?
Ach, das ist gar nicht die Hundevermittlung. Das ist einfach, weil jeder heutzutage einen Hund haben kann, sich jeder einen Hund holt, vieles unüberlegt angeschafft wird. eBay Kleinanzeigen, wir hatten jetzt erst wieder den Fall. Dann ist das nächste Problem, dass es kann immer was passieren. Ne? Man kann in keinen Hund reinschauen, man kann in keinen Menschen reinschauen. Aber wenn es denn dann Probleme gibt, dann muss ich als Mensch einfach dran arbeiten. Es gibt Konstellationen, wo es nicht geht, das verstehe ich auch, die gibt es immer mal wieder, aber solange ich als Mensch, und das ist meine ganz persönliche Meinung, nicht alles versucht habe, um mit dem Hund irgendwie ein entspanntes Leben zu führen, dann kann ich nicht einfach sagen, dass der weg muss. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Das klingt so wie Abtreibung.
Ja.
Also ist ein bisschen übertrieben, oder?
Ja.
Aber so ein Stück weit so, naja gut, ich kann jetzt doch keine Verantwortung übernehmen, hier weg damit.
Ja.
Es ist eigentlich ja trotzdem ein Lebewesen.
Es ist ein Lebewesen. Und der Hund hat es sich ja nicht ausgesucht, bei mir zu sein.
Wärst du dafür, dass jeder, der einen Hund sich anschaffen möchte, eine Prüfung macht?
Es würde sicherlich schon mal einiges helfen, wobei...
Oder eine gewisse Kenntnisse nachweisen muss.
Also ich, wenn man es ganz krass sieht, wäre dafür, dass die eine Prüfung machen müssen, dass die zumindest grundlegende Sachen sich aneignen. Und ich bin tatsächlich auch dafür, dass jeder verpflichtet sein muss, eine Hundeschule zu besuchen.
Okay. Und gibt es da in der Politik, gibt es da Bewegung dazu? Also hast du da irgendwie...
Habe ich nichts wahrgenommen. Das wird immer mal, es gibt ja schon Bundesländer, da gibt es einen Hundeführerschein. Aber auch da muss man ein bisschen gucken, was da abgeprüft wird. Ist jetzt auch nicht.
Also da ist nichts einheitlich geregelt, gar nichts, da ist auch gar nichts geregelt.
Es ist auch, die Hundetrainerausbildung ist nicht einheitlich geregelt. Ne? Das ist auch von bis.
Gibt es einen Verband der Hundetrainer oder sowas?
Es gibt den BHV, aber habe ich mich jetzt noch gar nicht so damit beschäftigt. Aber auch die, ja, wie gesagt, die Prüfungen sind nicht einheitlich, die Ausbildungen sind komplett unterschiedlich. Von nur Theorie bis zu ein bisschen Praxis, das müsste auch in meinen Augen alles einheitlich gemacht werden.
Kannst du irgendwie ein Beispiel geben, wo ein Hund und ein Besitzer einfach nicht zueinander passen und wie das ausgegangen ist? Also hast du da Beispiele?
Nicht zueinander passen ist auch immer, kann man so tatsächlich auch nicht sagen. Ich habe einige Beispiele aus unserem Traineralltag. Wir kriegen ja auch fast wöchentlich Anfragen von Kunden oder ehemaligen Kunden, ob wir nicht jemanden wüssten für den Hund. Sie müssen ihn jetzt abgeben, sie können nicht mehr, sie wollen nicht mehr und so weiter und so fort. Passiert eigentlich täglich. Also täglich nicht, aber ich sag mal fast wöchentlich. Wir haben Kunden, die holen sich halt, ich sag mal einen Schäferhund, wundern sich dann, dass der vielleicht ein bisschen mehr Beschäftigung braucht als vielleicht der Mops, jetzt übertrieben gesagt. Und dann läuft das alles aus dem Ruder und dann muss halt der Hund nach 3 Jahren irgendwie weg. Hätte alles nicht sein müssen, wenn ich weiß, ich habe einen Job, der dauert 8, 9, 10 Stunden plus Hinfahrt vielleicht noch und der Hund ist 12 Stunden am Tag alleine, dann weiß ich vorher, dass das nicht passt. Aber ansonsten... Dass jetzt ein Hund so richtig zum Menschen nicht passt, habe ich jetzt so noch nicht gehabt. Bei mir war es, oder bei uns ist es oft so, dass einfach die Menschen nicht bemüht genug.
Aber gibt es auch schöne Momente so zwischen Mensch und, also zwischen Hundebesitzer und Hund, wo du sagst, das sind so tolle Momente?
Ach, gibt es ganz viele. Man vergisst die nur, glaube ich, aufgrund der einigen negativen Sachen, die man erlebt. Mhm. Es gibt ganz viele tolle Menschen, tolle Hunde. Wir haben ganz viele tolle Kunden, die dranbleiben. Ich habe einen Kunden, der hat auch eine Hundin, die war nicht so ganz einfach am Anfang, wollte immer mal Jogger essen und Fahrräder angreifen und Katzen. Und wir haben so gut trainiert, dass die wirklich gut durchs Leben kommen, ein gutes Team zusammen geworden sind. Also das haben wir. Es ist eigentlich überwiegend, dass es positiv ist.
Du sprichst ja auch, bleib mal nochmal ein bisschen, ich will jetzt nicht zu viel Negatives, weil es ist ja auch viel Positives dabei. Ja. Man hat ja auch immer Freude. Aber du sprichst ja von einer traurigen Wendung im Hundetraining. Was genau beobachtest du da aktuell?
Also im ersten, im Hundetraining ist es so, dass es alles so positiv geworden ist, was jetzt nicht heißt, dass wir nicht positiv sind. Aber es wird viel einfach nur noch dem Hund bequem gemacht. Ne? Es wird alles mit Keksen gemacht. Der Hund darf sich aussuchen, der Hund darf den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Das fängt beim Welpen schon an, weil er ja so niedlich ist. Und das ist heutzutage einfach verboten ist, wenn man es so sagen will, einem Hund auch mal zu sagen, ich möchte Dinge nicht. Ich möchte nicht, dass du an der Leine pöbelst. Ich möchte nicht, dass du mich anspringst. Ich möchte nicht, dass du den Radfahrer frisst. Und das hat für mich eine ganz blöde Wendung genommen, weil Hunde untereinander ja auch so nicht sind. Die leben so nicht.
Also das heißt, der Besitzer ist weicher geworden? Oder?
Nicht der, na, auch die Hundetrainer machen mir jetzt bestimmt Freunde. Aber auch unter den Hundetrainern ist es mittlerweile so, dass wir zum Beispiel arbeiten auch mal mit einer Korrektur. Eine Korrektur heißt nicht, dass wir dem Hund in irgendeiner Art und Weise Schaden, Schmerzen zufügen, sondern wir sagen dem Hund, lass den Scheiß. Und dann gibt es diese Hundetrainer, die sagen, das darfst du nicht. Du darfst dem Hund das nicht sagen. Mhm. Du darfst nur loben, wenn er irgendwas nicht macht. Und Fehlverhalten musst du halt einfach ignorieren und das funktioniert nicht.
Und welche Folgen hat das, wenn du den Hund jetzt keine Grenzen aufzeigst?
Überfüllte Tierheime und Auffangstationen.
Ah, okay, gut. Klares Argument.
Genau.
Ne? Wie erklärst du, dass Hunde scheinbar plötzlich beißen?
Gibt's nicht. Es gibt kein plötzliches Beißen. Es gibt ein vielleicht nicht so geschultes Auge, was auch verständlich ist im Alltag. Mit unseren Hunden ist man ja auch emotional dabei, da übersieht man viele Dinge, aber kein Hund, es sei denn, er hat neurologische Sachen oder irgendwas, aber auch das ist die ganz, ganz große Ausnahme, kein Hund beißt plötzlich. Die zeigen alle vorher Dinge an und wenn die Dinge natürlich übersehen werden, dann bleibt dem Hund oft einfach nur der Einsatz der Zähne.
Jetzt ist natürlich die Zukunft, bist du noch sehr jung, planst ein bisschen was für die Zukunft. Kannst du da uns ein Stück weit mitnehmen, was du da vorhast? Also was wird aus unserer Hundetrainerin Sarah?
Die bleibt ein Stück weit noch Hundetrainerin Sarah. Wir bauen in München-Bernsdorf im Gewerbegebiet eine Hundepension. Wir hoffen, dass wir diesen Monat noch den Spatenstich machen dürfen. Neben meiner Hundeschule ist es mein zweites Herzensprojekt. Und da werden
also ein Hundehotel.
Sozusagen ein Hundehotel.
Finde ich genau. Immer noch ein bisschen schöner. Ein 5-Sterne-Hundehotel. Was, ja. Was ist da so, oder was willst du anders machen dort als vielleicht andere Hundepensionen?
Also erstmal haben die Hunde alle Zimmer. Das heißt, die haben keine Zwinger mit Gittern, wie im Tierheim zum Beispiel. Wir machen nicht nur Gruppenhaltung. Also viele Hundepensionen machen wahrscheinlich auch aufgrund von Personalmangel, haben halt Ausläufe, da werden die Hunde reingetan und dann sind die sich oftmals den Tag über selbst überlassen. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben natürlich auch Ausläufe, aber die Hunde werden wie auch zu Hause spazieren geführt. Wir werden mit den Ausflüge machen. Auch in den Ausläufen wird immer Personal da sein, was das kontrolliert, was da guckt, dass das alles passt. Und Besonderheit bei uns wird wahrscheinlich oder nicht wird wahrscheinlich sein, ist, dass wir alle Hunde aufnehmen. Also uns ist es egal, ob das der unkastrierte Rüde ist, ob das ein Chihuahua ist, ob das ein Rottweiler ist.
Aber das sind alles Hunde, die vom Besitzer jetzt mal bei euch kurz Urlaub machen, weil sie selber irgendwie wohin fahren müssen?
Genau, oder? Viele fliegen ja gerne in Urlaub und man kann natürlich nicht jeden Hund überall mit hinnehmen. Genau. Und damit die gut untergebracht sind, machen wir das. Weil okay. Wir selber das Problem hatten, unsere Hunde unterzubringen und da habe ich gesagt, und jetzt?
Wie viel, ich muss das ja mal fragen, weil ich das jetzt nicht so kenne. Wie viele Hundehotels gibt es denn so hier in der Region?
Wenige und viele haben Einschränkungen. Viele nehmen nur kleine Hunde, viele nehmen nur kastrierte Hunde, auffällige Hunde nimmt ihr, glaube ich, gar
nicht. Was ist ein auffälliger Hund?
Naja, einer, der vielleicht schon mal gebissen hat, einer, der vielleicht mit Artgenossen nicht so kompatibel ist, Hunde, die Maulkorb tragen müssen, die vielleicht auch nicht mit Menschen immer so gut können. Und auch große Rassen nehmen viele Hundepensionen nicht mehr.
Okay, aber das stellst du ja erst fest, wenn der Hund selber da ist. Also wenn ich jetzt Besitzer bin, sage ich, oh, das ist der Liebste, den es gibt.
Ja, wir werden einen Kennenlerntag, wird es bei uns geben.
Ach so, okay. Genau. Also dann spürst du dann rein, was ist das für ein Hund, was hat er für Charaktereigenschaften und so weiter. Aber hast du nicht auch gesagt, dass du da auch schwierige und eben auch unbequeme Hunde aufnehmen willst?
Genau, es werden insgesamt 22 Zimmer und 2 davon werden im hinteren Bereich sein. Die werden auch mit separaten Ausläufen ausgestattet sein. Und dort würde ich gerne zukünftig einfach Hunde wie in einer Art Auffangstation aufnehmen wollen, würde mit denen arbeiten wollen und würde versuchen, dass man die vermittelt bekommt, dass die irgendwann wieder ein tolles Zuhause.
Brauchst du da Unterstützung? Also vielleicht kannst du ja auch mal so ein bisschen einen Aufruf machen. Sowas ist ja auch.
Ja, ich habe schon Unterstützung. Also wir werden Werbekooperationen versuchen zu suchen. Ich habe schon eine Werbekooperation, weil wir haben ja dort oben eine riesengroße Fläche. Das Gebäude ist groß, die Zaunfläche ist groß und dort werden wir halt Werbungen aufhängen und dafür zahlen die ihre Werbung dorthin geben, eine Summe X. Und diese Summe X wird für diese Hunde genommen. Das heißt, die müssen ja auch mal zum Tierarzt, müssen durchgecheckt werden und so weiter und so fort.
Was brauchst du eigentlich jetzt, wenn du so einen schwierigen Hund bei dir im Hundehotel hast? Was braucht es eigentlich, um aus einem, ich sage jetzt mal, schwierigen Hund? Werden schwierige Hunde schwierig geboren? Oder macht der Mensch den Hund schwierig? Also das ist meine erste Frage und meine zweite Frage ist, wie machst du aus einem schwierigen Hund einen Familienhund?
Also schwierig ist ja auch immer Ansichtssache. Ne? Also was für den einen schwierig ist, ist für den anderen überhaupt gar kein Problem. Ach, schwierig geboren, es gibt natürlich Genetik, die in jedem Hund steckt. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Es gibt natürlich auch Charakter, jeder Hund hat seinen Charakter. Also nicht die gleiche Hunderasse ist ja auch immer gleich, die haben ja auch ihre Charakter. Dann ist auch immer eine Frage, wie ist der Hund aufgewachsen? Wie ist der sozialisiert worden in dem Rudel, wo er aufgewachsen ist? Wo kommt er her? Welche Erfahrung hat er mit Menschen und mit Hunden gemacht? Also das spielt ja ganz, ganz, ganz viel mit rein. Und ob man aus einem schwierigen Hund einen nicht schwierigen Hund machen kann? Ich denke, dass man, oder ich bin sicher, mit jedem Hund arbeiten kann und dass man mit jedem Hund ein entspanntes Zusammenleben haben kann. Natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten. Also es wird wahrscheinlich Hunde geben, die immer kleine Baustellen haben, aber mit denen man trotzdem leben kann.
Du willst ja mit dem Verein Schwierige Fälle e.V. zusammenarbeiten?
Also ich, was heißt zusammenarbeiten? Also
wie kam da so die Partnerschaft zusammen?
Die Maria hat vor einem Jahr und vor zwei Jahren ein ganz tolles Seminar gegeben mit zwei weiteren Hundetrainerinnen. Und ich fand die Arbeit total toll und fand auch die drei Mädels total toll. Ich war ja jetzt lange Zeit im Auslandstierschutz unterwegs und habe aber jetzt festgestellt, Auslandstierschutz ist wichtig, wenn er gut gemacht ist, aber dass wir hier genug andere Probleme haben, genug andere Sorgen haben. Und die Maria hat jetzt Mitarbeiter gesucht gehabt, weil sie einfach sehr, sehr viele Hunde hat und sehr viel zu tun gibt. Und da habe ich gesagt, Mensch, könnt ihr mir das gut vorstellen? Lass uns mal reden. Und da ist es jetzt so zustande gekommen, dass ich zwei Tage in der Woche bei der Maria arbeite. Ja, alles, was dazu gehört.
Also ich höre so ein bisschen aus deinen Worten heraus, dass diese Netzwerke aus Trainer, Tierheim und Vereinen noch nicht so richtig funktionieren, oder?
Richtig. Also das Netzwerk unter Trainern, dass sich da Trainer verstehen, ist leider die Seltenheit. Jeder kocht
Konkurrenz.
Ja, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Keiner möchte sich in die Karten gucken lassen. Es ist natürlich auch ein Konkurrenzdenken, aber wenn man sich mal die Anzahl der Hundehalter anguckt, dann ist eigentlich für jeden genug Arbeit da. Ja, ist ganz schwierig. Ja, jeder redet irgendwie über jeden schlecht, aber ich glaube, das gibt es wahrscheinlich unter den Friseuren, unter den... Es ist traurig, weil wir einfach, wenn wir Hundetrainer einfach mal sagen können, okay, du arbeitest so, das ist nicht mein Weg, ich habe einen anderen, dann ist das ja auch in Ordnung. Wenn wir aber alle einfach ein bisschen mehr zusammenarbeiten würden, würden wir einfach viel, viel mehr schaffen können.
Weißt du, wie viele Hundetrainer es in Gera gibt?
Tatsächlich nicht. Ich muss sagen, ich habe aufgehört, mich damit zu beschäftigen, wie viele es gibt.
Wie viele Hundehalter, kannst du das sagen?
Aber ich glaube, ich habe...
Als Zahl mal, wo man sagen kann, Hundehalter...
Ich glaube, ich habe mal gegoogelt und ich glaube, es waren in Gera, aber ich bin mir nicht ganz sicher, 4000 Hunde, bin mir jetzt aber nicht
okay, da wird jetzt nicht jeder einen Hundetrainer aufsuchen.
Wahrscheinlich nicht.
Weil die prozentual von den 4000 sind bei Hundeschulen, Hundetrainer, Gassigeher, was schätzt du? Kann man jetzt nicht sagen.
Kann man nicht sagen, nee.
Also ich würde mich ja mit solchen Zahlen beschäftigen, um wirklich zu gucken, ist denn tatsächlich die Konkurrenz so groß oder ist es eigentlich nur so ein Gefühl, weil du in dir selber gefangen bist und müsste man oder sollte man nicht mal alle Hundetrainer sozusagen einladen? Ach, pass auf, ich mache ein Angebot. Du kannst doch mal alle Hundetrainer einladen hier ins Fischerdorf.
Okay.
Und dann könnt ihr mal so ein Meeting machen zusammen und dann... besprecht ihr, wie könnt ihr die Welt der Hundebesitzer und der Hunde hier in Gera in eine, ich sag jetzt mal, noch ein bisschen bessere Welt bringen, als sie jetzt schon ist, in Anführungsstrichen. Ja, und dann wären vielleicht auch die Tierheime dabei.
Kann man mal probieren.
Dass dieses Konkurrenzdenken, es kann natürlich auch sein, aber ich kann das, wie gesagt, nicht einschätzen. Ne? Ich sag jetzt mal, wenn es eben halt nur 400 Hunde sind, wo man auch damit einen gewissen Umsatz generieren kann, ne? Und es reicht nicht für den einen oder anderen aus, dann ist natürlich auch klar, Angebot und Nachfrage bringt dann natürlich auch die Probleme.
Ja, das stimmt, aber es passt ja auch nicht jeder Kunde zu jedem Hundetrainer. Das heißt, nur weil ich andere Hundetrainer und deren Training schlecht mache, bin ich ja deswegen nicht besser. Ne? Also das sucht sich ja am Ende der Kunde raus. Das ist... schwierig. Man kann das mal probieren, ich denke aber. Also ich habe das schon mal ein Stück weit probiert, mit Trainern zu kooperieren. Eine ganz nette Trainerin aus dem Saale-Holz-Landkreis, die Maja, mit der habe ich schon was zusammen gemacht. Habe jetzt noch eine im Schleiz, die Ariane. Also das sind Mädels, die sind da sehr offen.
Ich glaube, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, da ist noch jede Menge Potenzial da. Da kann man noch einiges machen.
Mann. Kann das noch versuchen.
Und wenn der Bund, gibt es da einen Bundesverband, also einen großen Bundesverband der Hundetrainer, wo alle sich einmal im Jahr zur Jahresversammlung treffen, um neue Methoden zu diskutieren und so weiter. Sowas gibt es nicht.
Gibt es nicht.
Wahnsinn.
Weil es ja kein anerkannter Beruf ist.
Ja gut, Fahrlehrer ist auch kein anerkannter Beruf, aber wir sind trotzdem ganz gut organisiert, obwohl wir eigentlich in der Politik nicht wirklich wichtig sind. Weil es gibt insgesamt in Deutschland 40.000 Fahrlehrer, die aktiv sind und 9000 Fahrschulen. Also das ist politisch gesehen jetzt nicht wirklich relevant, aber wir sind trotzdem organisiert.
Ja, wäre schön, wenn es das geben würde tatsächlich.
Auch ja gut, müsste man mal überlegen. Ne? Sowas ist ja auch vielleicht mal eine Richtung, die man machen kann. Naja gut, aber das soll ja jetzt nicht eigentlich hier unsere Aufgabe sein, im Podcast das zu besprechen. Man könnte es ja mal anschieben. Vielleicht hört ja auch der ein oder andere Hundetrainer mit und sagt, Mensch, komm, das ist eine geile Idee. Ich rufe mal die Sarah an.
Ja, gern.
Gell? Also du bist da auch bereit und offen für Gespräche.
Ja.
Was war eigentlich dein emotionalster Moment, so als Hundetrainerin?
Als Trainerin?
Ja, so wenn du die Arbeit mit Hunden, wo sagst du, das war echt emotional, dass das vielleicht so geklappt hat oder dass das so funktioniert hat?
Also ganz, ich bin ja jetzt nicht immer so der emotionale Typ. Ich habe eine ganz junge Kundin, ganz nettes Mädel, also es ist eine junge Frau mit einem Hund, der jetzt nicht ganz so einfach ist. Die haben vorher woanders trainiert und hatten tatsächlich doch auch ihre Schwierigkeiten. Und wir haben jetzt so gut gearbeitet, dass die mit dem Hund wirklich durch fast alle Situationen super kommt. Und ja, das war für mich richtig toll.
Okay, und jetzt habe ich noch eine Frage. 35 Euro, ich bleibe jetzt nochmal kurz beim Geld, gell? Gassi gehen und so eine Trainerstunde, wenn ich sage, Mensch, kannst du mal mit Hund und mir Training machen? Also ich sage jetzt mal Fahrstunde, was weiß ich, kostet 69 Euro.
Ja.
So, was kostet es bei dir?
Es kommt drauf an, wir haben verschiedene Pakete. Es kommt auch drauf an, wie lange wir trainieren. Ich sage mal angefangen bei, wir geben eigentlich nicht so gerne Preise raus.
Liegt das daran, dass ihr schon wieder kommt zu Konkurrenzdenken?
Nee, gar nicht deswegen, überhaupt gar nicht deswegen, weil jeder kann seine Preise gerne machen, wie er das möchte.
Ja.
Weil einfach heutzutage die Leute danach entscheiden, was es kostet, ohne zu wissen, was dahinter steht. Deswegen mache ich das gerne anders, dass ich die Leute erstmal frage, was sie für Probleme haben, mich mit denen kurz schließe und dann sprechen wir.
Ach so, also kann man individuell, es sind individuell gestrickte Preise zum Hundebesitzer in Verbindung mit seinem Hund, seinen Charaktereigenschaften etc.
Ja.
Das analysierst du und dann sagst du, das ist eigentlich wie in der Fahrschule. Der eine lernt relativ schnell, dann braucht er wenig und der andere braucht eben mehr. Okay, gut, verstehe ich. Was hast du persönlich durch die Arbeit mit den Hunden für dich eigentlich gelernt selbst?
Also eher durch die Arbeit mit den Menschen. Ich bin ja auch ein sehr, ich will mal sagen, ungeduldiger Mensch. Ich habe sehr viel gelernt, in Mensch und Hund einfach viel mehr reinzufühlen, einfach zu gucken, was steckt da dahinter. Hinter jedem Problem steckt ja auch irgendwo noch oftmals eine persönliche Geschichte. Ich habe gelernt, Menschen nicht einfach abzustempeln, zu sagen, die haben ihren Hund nicht im Griff, weil viele ja doch einfach dran arbeiten wollen. Also ich bin persönlich sehr gewachsen an der Selbstständigkeit. Ich habe wieder gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Ich habe aber auch gelernt, mich abzugrenzen von gewissen Themen, von gewissen Sachen und Kunden. Am Anfang der Selbstständigkeit nimmt man ja alles mit. Ne? Man muss ja Geld verdienen, nimmt jeden Kunden mit. Und mittlerweile ist es auch so, dass wenn ich merke, das passt nicht und es soll der Hund was lernen, es soll der Mensch was lernen und ich möchte natürlich auch mit einem guten Gefühl in und aus der Stunde gehen, dass ich dann auch einfach sage, das passt an der Stelle nicht mit uns.
Sarah, sehr, sehr schönes Gespräch. Jetzt haben wir schon fast 40 Minuten gesprochen. Vielleicht zum Abschluss die letzte Frage. Also wenn du einen Wunsch frei hättest, um die Hundewelt in Deutschland zu verbessern, welche wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen anfangen, die Hunde als das zu sehen, was sie sind. Es sind Hunde, es sind keine Kinder, es ist kein Partnerersatz, es ist kein Kindersatz, es sind Hunde. Und dass die Menschen anfangen, die Hunde auch so zu behandeln und nicht vermenschlichen. Ja, dass einfach Hunde Hunde sind und die leben einfach in Strukturen, die brauchen Strukturen. Und die dürfen verwöhnt werden. Unsere Hunde liegen auch auf der Couch, die liegen auch mit dem Bett, aber die haben Regeln und die brauchen Hunde. Und umso mehr Regeln und Grenzen die Hunde haben, umso mehr Freiheiten haben sie am Ende. Wenn mein Hund nicht erzogen ist, kann ich ihn halt nicht überall mit hinnehmen und muss ihn zu Hause lassen.
Schönes Schlusswort. Liebe Sarah, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir natürlich und mit deinen zukünftigen Projekten sehr, sehr viel Erfolg und drück dir die Daumen, dass das alles so wird. Baugenehmigungen und sowas, brauchst du das auch noch? Oder?
Das haben wir, Gott sei Dank. Hat lange genug gedauert. Wir warten jetzt nur noch aufs Bodengutachten und dann kann es losgehen.
Ist das eine große Investition? Hauen wir mal noch eine Frage rein.
So groß.
So, also richtig, richtig groß.
Ja, richtig groß.
Also ich wünsche dir da viel Erfolg und vor allen Dingen Respekt vor dem Mut, den du hast, etwas zu tun, etwas umzusetzen. Alles Gute für dich, deine Familie. Und alle Hunde, die du trainierst, dass das alles funktioniert. Und die Menschen vor allen Dingen.
Genau.
Ja, die du ja eigentlich trainierst. In diesem Sinne, alles Gute. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.